Ich freue mich, dass Stefan Lobenstein zu Gast ist im Studio. Schönen guten Tag, Herr Lobenstein.
Ja, ich freue mich auch. Guten Tag.
Hat sich Ihr Leben geändert, seit Sie Lobbyist, Handwerkskammervertreter sind? Sie sind ja Präsident der Handwerkskammer Thüringen und haben ja neben dem schönen Beruf des Konditors und Bäckers jetzt die Aufgabe, ja, eine ganze Handwerkergilden zu vertreten. Hat sich da Ihr Leben geändert?
Kann man so nicht sagen, weil man steht ja nicht eines Tages auf und ist Präsident, sondern da wächst man irgendwie so ein Stück weit rein. Ich bin ja vorher 12 Jahre lang Obermeister Konditorenernennung gewesen, habe eine Fusion damit begleitet, alles praktisch Posten zu Posten gekommen, bis dann 2011 der Präsident dazu kam.
Bevor wir über die große Politik reden, vielleicht auch die Erwartungen der Handwerkskammer und über den Zustand des Handwerks reden, steigen wir mal ganz fluffig ein. Wie sieht das Frühstück und der Morgen von Stefan Lobenstein aus? Denn Sie gehen ja noch regelmäßig in die Backstube, oder?
Also ja, natürlich. Um 3 beginnt mein Tagesablauf in der Backstube. Das ist für viele ja genauso ein
Schrecken. Und der beginnt um 3 oder stehen Sie um 3 auf?
Naja, ich stehe 3:10 auf. Ich muss ja nicht mit dem Auto Scheibe kratzen und irgendwie dann auf Arbeit fahren, sondern ich brauche nur eine Treppe runterlaufen. Das ist auch ein Stück weit Komfort verglichen zu den anderen Mitarbeitern, die das gleiche Los ja haben. Ja. Aber das will ich auch so machen. Zum einen, weil ich mich authentisch dann fühle, auch als Handwerkervertreter, dass ich eben nicht nur Funktionär oder Lobbyist, wie Sie sagen, bin, sondern dass ich das tatsächlich lebe und dass ich dann auch diese Erfahrung mit einbringen kann. Und das würde ruckzuck abbrechen, wenn man es nicht macht. Zum Frühstück. Hektisch geht das eigentlich nicht, aber sehr spartanisch. Also das geht alles so nebenbei. Aber ich vermisse da nichts. Ich freue mich über ein Sonntagsfrühstück mit viel Zeit und mit Gelassenheit, aber im Alltag fehlt mir da nichts. Kaffee ist wesentlich. Kaffee ist wichtig.
Kaffee ist
sobald wie möglich.
Ja, und aber das süße Teil, was Sie dann backen, das können Sie ja noch gar nicht essen. Sie müssten das vom Vortag essen.
Naja.
Essen Sie Ihre eigenen Sachen?
Ich bin so ein klassischer Ränderesser oder
was für ein Ding?
Ränderesser oder übrig gebliebenes Esser. Ja gut, man sucht sich ja nicht die Mittelstücken raus. Man versucht ja immer, das, was verkaufsfähig ist, auch an den Mann zu bringen. Ich bin ja nicht nur Konditor, ich bin ja auch Unternehmer. Ja,
aber Sie sind also, das heißt, Sie sind ein sparsamer Typ.
Es fällt mir jetzt schwer, dass so, ich kann auch mit Luxus gut umgehen. Also das, ich glaube, das ist auch die Ausgewogenheit, die es dann am Ende ausmacht. Ich bin kein verschwenderischer Typ, aber ich freue mich auch an sehr schönen Sachen.
Das müssen Sie ja, weil Sie ja auch sehr schöne Sachen produzieren und machen. Fühlen Sie sich eher als Handwerker, als Dienstleister, auch mal, vielleicht manchmal als Künstler, weil ein Konditor, der hat ja doch, kann ja auch kreative Energie entwickeln, oder?
Ist unwahrscheinlich schwer, gerade die Gratwanderung zu gehen, weil effizient läuft ein Betrieb, wenn man eine Vorgabe gibt, die einen breiten Kundengeschmack trifft. Wir denken immer so, der Konditor, der ist kreativ und erfüllt Kundenwünsche, wie im Handwerk im Allgemeinen. Aber man muss halt versuchen, dass die Vorgabe schon so weit am Kundenwunsch dran ist, dass man das rationell herstellen kann. Da hilft auch im Handwerk nichts anderes. Das wird sonst unermesslich teuer, weil unermesslich aufwendig, wenn man jeden Kundenwunsch im Detail erfüllt. Und man kommt in Teufels Küche, wenn man dem Kunden, sagen wir mal, zu viel Spiel lässt. Das klingt jetzt ein bisschen abgehoben, wenn man das sagt. Aber na, was ich eingangs gesagt habe, wenn die Vorgabe stimmt, dann ist der Kunde zufrieden und da ist auch ich sag mal, der Unternehmer zufrieden.
Reden wir jetzt über ein sterbendes Gewerk. Also reden wir mal über das Bäckerhandwerk, wobei ich nicht genau weiß, ob zwischen Konditor und Bäcker gibt's ja da noch einen Unterschied. Aber reden wir mal über das Bäckerhandwerk. Das scheint mir ja auszusterben. Ich kann, glaube ich, an einer Hand oder vielleicht auch an 3 Händen abziehen, wie viele echte Bäcker, keine Convenient-Bäcker, es gibt. Also nicht die jetzt aufgetaute Sachen oder die Mischung anrühren und das Ding dann in die, ja, in den Ofen schieben. Also in diesen Heißluftofen schieben, also die echten Bäcker, die eben noch um 3 in der Backstube stehen, den Hefeteig noch ansetzen, da fallen mir also spontan nicht mehr als 10 ein. Erfurt sind wahrscheinlich mehr. Reden wir über ein sterbendes Gewerk?
Also sterben würde ich nicht sagen, aber es trennt sich so ein bisschen die Spreu vom Weizen und man muss eben als Handwerker seinen Weg gehen. Und wenn man ein Produkt anbietet, das mit einem Industriellen nicht vergleichbar ist und nicht versucht, mit der Industrie in Preiskonkurrenz zu treten, sondern sich über die Qualität, über die Individualität, über vielleicht die regionalen Wirtschaftskreisläufe, die kurzen Transportwege, vielleicht ökologischen Landbau oder Nachhaltigkeit oder sowas von der Industrie abhebt, dann gibt es eine riesen Zielgruppe, auch eine wachsende Zielgruppe, die sich dafür interessiert. Und jeder Handwerker, das mag Bäcker oder Konditor, auch Tischler und über das gesamte Handwerk, jeder ist gut beraten, wenn er diesen Weg geht, ein unvergleichbares Produkt herstellen.
Das sagt sich jetzt so einfach, aber wenn die Leute eben zu ins Backwerk gehen und dann eben für 10 Cent oder selbst bei Aldi gibt es jetzt schon das Brot und die Brötchen, die ja, würde ich mal sagen, gar nicht so schlecht schmecken. Die Convenient-Produkte müssen ja nichts Schlechtes sein, grundsätzlich, aber sie lassen natürlich das Handwerk langsam aussterben, das kann man ja beobachten, wenn die Backstuben dann verweisen oder dann aus Backstuben dann tatsächlich Aufbackstuben werden. Erleben wir ein Bäckersterben? Handwerksbäckersterben?
Es werden weniger Handwerksbäcker, das ist definitiv, das legt ja die Statistik dar, das ist ja ganz offenkundig. Aber trotzdem sehe ich eher die Chance als die Krise. Weil wenn man sich entsprechend positioniert, dann hat man durchaus den Markt. Also ich würde es mir eher so als Schere bezeichnen. Die Industrie wird immer besser. Wenn wir vor 25 Jahren...
Also Industrie, da reden Sie von diesen Dingen, die in großen Industrieeinrichtungen hergestellt werden, dann verschifft werden oder verteilt werden oder aufgebacken werden?
Genau. Also da sind auch die technologischen Prozesse, die werden einfach immer weiter optimiert. Wir können eben heutzutage Schockfrosten und Sachen auch manipulieren, auch Gebäcke manipulieren mit Zusatzstoffen, die ein Handling einfach machen und die dann auch Abläufe einfach und effizient machen. Und der Verbraucher, der neigt eben auch zur Bequemlichkeit. Mhm. Und wenn Industrieprodukte immer besser werden, ich sag mal immer präsenter werden, weil die duften ja auch in den Vorkassenzonen oder in den Supermärkten, gibt es eben diese, haben Sie schon gesagt, die Aufbackstationen, wo dann Aromen frei werden. In Amerika wird das sogar mit Sprays gemacht, dass man einfach Raumluft künstlich erzeugt, um Appetit anzuregen, um so Sinne anzuregen, dass man eben kaufen will. Zu Hause ausgepackt ist das Produkt natürlich dann ganz anderes.
Tut Ihnen das weh als Handwerk oder sagen Sie, naja, das ist halt der Lauf der Dinge, Dinge entwickeln sich so, muss man halt sich darauf einstellen, oder?
Ja klar, bin ich ein Stück weit da auch emotional dran, aber da darf man nicht sentimental sein, da muss man einfach gucken, wo die Chance ist und den Weg gehen. Das ist ja gerade das Gute am Handwerk, dass es sehr flexibel ist, dass man sofort auf den Markt reagieren kann und immer wieder anpassen. Handwerk ist viel innovativer, viel moderner, als man das immer sagt. Wir verbinden immer Handwerk mit Mittelalter und mit so Kunsthandwerk und Kunsthandwerkermärkten. Das ist Handwerk gar nicht.
Aber trotzdem gibt es ja bestimmte Gewerke, ich denke mal, also Schmiede und sowas, also bestimmte Sachen, Töpfer, das ist ja alles, geht ja dann alles in Richtung Kunsthandwerk, das wird erhalten. Ja. Gehen da einige Handwerksbereiche, müssen die diesen Weg gehen oder wie schätzen Sie
das? Also, Herr Rose, Schmiede, das sind doch längst keine Schmiede mehr. Das sind doch heute metallverarbeitende Betriebe. Das sind hochtechnologische Prozesse. Da wird Stahl verarbeitet, Edelstahl, das ist alles gang und gäbe. Hochfeste Stähle müssen geschweißt werden. Ich bin jetzt kein Fachmann.
Sie kennen sich aus. Ich sage das voller Emotionen, weil ich aus einer Schmiedefamilie komme und noch alte Hufeisen ausgegraben habe und dachte, Mensch, da kommt wieder das Sentimentale durch, da muss man sich irgendwie von verabschieden, oder?
Ja, also es gibt ein paar Berufe und da gehört der Metallverarbeiter ganz sicherlich dazu, die sich in den letzten Jahren rasant verändert haben. Da gehören auch die Glaser dazu, da gehören auch die Tischler dazu. Früher hat der Glaser mit dem Daumen dem Fensterkit in die Scheibe rein festgemacht. Heute sind dreifach Isolierverglasungen Standard. Heute werden Glasfassaden hergestellt. Das ist alles immer noch der Beruf Glaser. Der Tischler, der hatte früher wie so ein Meister-Eder-Betrieb mit einem Pumuckl hat er die Fußbänke repariert.
Nicht gegen Pumuckl.
Nichts gegen Pumuckl, absolut. Handwerk muss natürlich auch immer wissen, wo es herkommt. Und wenn der Pumuckl dazugehört, dann ist es so. Aber heute ist eine Tischlerei ein hochmoderner Betrieb. Da werden Kunststoffe verarbeitet.
CNC-Fräsen, das sind ja der super Roboter.
Und der 3D-Drucker, der ist auch nicht mehr weit. Also das ist alles im Fluss und entwickelt sich ständig rasant weiter.
Bevor wir zum Handwerk kommen, wir sind ja eigentlich schon mittendrin, würde ich gerne noch mal ein bisschen über Ihre Leidenschaft reden, denn Sie haben ja eine Konditorlehre von 80 bis 82 gemacht, haben damals als bester Lehrling der DDR abgeschlossen, nicht des Bezirks Erfurt, sondern bester Lehrling der DDR, der Deutschen Demokratischen Republik. Oh, da kommt ein Lächeln übers Gesicht. Sie waren wirklich bester Lehrling als Konditor.
Weil das ist so verrückt, da kann man auch tatsächlich stolz drauf sein. Das ist irgendwie schon... Ist schon nicht schlecht.
Was haben Sie da, wo waren Sie da besonders gut oder wie kam das zustande? Haben Sie eine besonders
tolle Torte? Das liegt ja jetzt schon ein paar Jahre zurück, aber es gab einen Leistungsvergleich, gibt es ja jetzt immer noch, auf den verschiedenen Ebenen. Zuerst war das private Handwerk, wurde untereinander so Vergleiche gemacht, dann kam das, die in volkseigenen Betrieben ausgebildet wurden, dazu. Das war so im Kammerbezirk, dann gab es einen Vergleich in Thüringen weit und so schaukelte man sich immer hoch, bis dann am Ende 16 Bezirksvertreter, also so war es genau, 16 Bezirksvertreter.
Waren 16 Bezirke, ne?
Und 16 Bezirke waren es in der DDR, so
ja,
war das doch.
Ich muss auch überlegen, aber ich glaube ja.
Ich habe es so in Erinnerung, jetzt mag sein, dass also einen unterschlagen oder so. Dann mussten wir nach Berlin und da war 2 Tage Prüfung, erst eine Theorie. Prüfung, dann ging es einfach so um Lebensmittelchemie, Zusammensetzung, Kohlenhydrate, Eiweiße, Fette, so was sich im Prinzip ja auch nicht verändert, die Grundlagen und auch ein bisschen Kalkulation und also alles, was so theoretische Kenntnisse sind. Und am zweiten Tag war dann Praxis und da mussten wir 4 Arbeitsproben machen. Ich glaube, wir mussten uns auf 8 vorbereiten und von den 8 sind dann 4 gezogen worden und da mussten wir das halt machen. Petit-Fours sind immer dabei, Anschlussfutter. Petit-Fours, das
Petit-Fours
ist so,
sind kleine, süßen,
so das kleinstmögliche Konditoreiprodukt, würde ich mal
sagen. Haben Sie eigentlich nichts mitgebracht zum Verkosten?
Ja, weil ich gedacht habe, dass wir im Radio sind, dass man eh nichts sieht.
Ja, gut, man muss ja auch an sich selbst denken, aber gut.
Ich hoffe, dass ich nochmal eingeladen werde.
Ja, verstehe. Also eine Torte haben Sie nicht mitgebracht. Die Petit, wo war ich stehen geblieben? Ich sehe jetzt gerade die süßen Teile.
Was ich
Teile
da gemacht habe bei dem Wettbewerb, bester Lehrling der DDR.
Petit-Four.
Petit-Four. Ja. Anschnitttorte mit Innendekor, das ist auch so ein schöner Begriff.
Anschnitttorte mit Innendekor.
Ja. Also Anschnitttorte heißt, dass jedes Stück gleich dekoriert sein muss. Das Gegenteil wäre die Fasson-Torte, wo man also irgendwie ein Bild, ein Motiv oder irgendwie.
Ach, eine Fasson-Torte ist, wenn ich so ein Hochzeitsbild oder eine Zahl drauf mache.
Ja, das wäre eine einfache Fasson-Torte. Die muss dann auch nicht mehr rund sein, sondern in einer anderen Fasson. Und eine Anschnitttorte ist eben das Gegenteil. Die ist in der Regel rund. Muss man überlegen, ob ich eine andere Anschnitttorten kenne. Also sagen wir mal in der Regel rund. Und jedes Stück sollte identisch dem anderen sein.
Also wenn ich jetzt einen Frankfurter Kranz mache oder eine Schwarzwälder Kirschtorte, da sehen die alle gleich aus genau. Mit der Kirsche, damit ich dann genau das in die Tortenstücke teilen kann.
So kann man es stehen lassen. Und Innendekor heißt, dass sie im Anschnitt dann eben ein Dekor aufweist, so ähnlich wie eine Intarsie, könnte man vielleicht sagen. Also dass man einfach ein Muster erkennt. Irgendwie könnte ein Ornament sein oder und da muss auch wieder jedes Stück gleich sein.
Das dann aus wie ein Baumanschnitt und so. Und
gibt es manchmal mit Baumkucheneinlage, gibt es auch als Schachbrett, gibt es als Rouladen, querstehend, aufrecht, alles Mögliche. Alles denkbar. Gelee-Einlagen sind beliebt. Irgendwas mit Frucht ist immer schöne Sache.
Ich kriege richtig Appetit. Also und dann sind Sie nach dem erfolgreichen Abschluss, aber bevor wir weiterreden, wo ist Ihr Erfurter Dialekt geblieben? Hatten Sie den jemals? Sie sind denn in Erfurt geboren?
Ja, 1900, ich bin in Erfurter 64.
64.
Dieses Jahr 50 geworden.
Herzlichen Glückwunsch noch.
Dankeschön.
Aber über die Zäsur reden wir jetzt gar nicht?
Nee, war kein Problem.
Wo ist Ihr Erfurter Dialekt geblieben oder hatten Sie den nie?
Ich weiß nicht, ich fände das authentisch, hätte ich es. Ja? Also ich unterdrücke nichts. Oder ich war 12 Jahre auf Wanderschaft, vielleicht hat sich da ein bisschen was abgeschliffen. Aber ich rede so, wie ich rede.
Ja, Wandergesellen dachte ich immer, das sind nur diese Steinmetze und die waren sie richtig auf Hals?
Es gibt auch über breite Handwerkerschaften die Walz und diese Wanderjahre. Aber bei den Gastronomen ist das sehr ausgeprägt und die Konditoren, die zählen so ein Stück weit oder die suchen die Nähe zu den Gastronomen. Viele Konditoren arbeiten in Hotelpatisserien und sind damals und deshalb ganz nah an den Köchen dran. Also, weil das vorhin ja auch mal kurz Thema war, gar nicht so nah an den Bäckern, viel näher an den Köchen.
Ich muss jetzt erstmal, also ich habe jetzt so einen Appetit bekommen, jetzt hören wir erstmal eine Musik von Hundreds und dann reden wir nochmal über Ihren Werdegang, wo Sie überall waren. Sie haben Praktika in Budapest gemacht, Sie waren im Metropolhotel Berlin, im Sheraton in Frankfurt, in Salzburg und was Sie da alles erlebt haben, das werden wir besprechen und wir werden auch den Zustand des Handwerks in Thüringen besprechen mit Stefan Lobenstein. Zu Gast im Studio Stefan Lobenstein vom gleichnamigen Café. Er ist ja als Verbandsvertreter natürlich der Handwerkskammer Thüringen, aber natürlich vor allen Dingen als Konditor, als leidenschaftlicher Konditor und Bäcker. Und ich bin auf sein Café das erste Mal aufmerksam geworden vor vielen Jahren. Da gab es eine Veranstaltung Intellektuelle in der Provinz. Und dachte ich, was ist denn das für ein Quatsch? Intellektuelle in der Provinz? Was sind das für Vögel? Und dann das auch noch in einem Café. Und dann bin ich rein und dachte, irgendwie ist das anders als andere Cafés. Und das kann man ja beobachten, dass im Café Lobenstein ja doch mal Veranstaltungen stattfinden. Da könnte man jetzt sagen, Herr Lobenstein, haben Sie nicht genug zu tun und genug Stress, dann machen Sie auch noch sowas, aber das liegt Ihnen am Herzen, dass Sie sagen, also Sie machen auch mal was Kulturelles oder mal eine Lesung, denn das kann man ja ab und zu mal erleben bei Ihnen.
Ich weiß jetzt auch nicht, wo die Motivation eigentlich herkommt, aber ich glaube so, dass das frisch hält, wenn man sich auch mal mit einer anderen Welt auseinandersetzt, wenn man sich in einen anderen Menschen reindenkt, die Perspektive wechselt. Ich glaube, dass das ganz gesund ist. Und selbst wenn es dann im Moment auch mal stressig wird, und nachher freut man sich ja, dass man es gemacht hat. Und jetzt, wenn wir so über die Vergangenheit und Intellektuellen der Provinz reden, da kommt dann so ein Schmunzler. Ist doch eigentlich ganz cool, dass man sowas auch mal gemacht hat.
Ja, das waren dann vor allen Dingen natürlich Westdeutsche, die sich auch oftmals so in den Anfangsjahren allein gefühlt haben und sich dann getroffen haben und dann intellektuell in der Provinz. Das war schon kurios, oder?
Das ging auf den Rektor der Fachhochschule damals im Wolf Wagner zurück. Ich glaube, der hatte die Idee und man hat sich eben auch so ein Stück weit im sich noch entwickelnden Erfurt gelangweilt und man wusste nicht so richtig. Jetzt weiß man ja gar nicht, was man zuerst machen soll an Kulturveranstaltungen, an Angeboten, an Vorträgen. Aber das war eben, wie lange wird das her sein? 10, 15 Jahre so. Da war das eben noch nicht so. Mittlerweile ist es ja eingeschlafen, weil eben der Bedarf gar nicht mehr da ist. Ja, ich bin dann zwei, dreimal mit in die Fachhochschule gegangen, hat mich interessiert, so ein Gesprächskreis. Und da war das im damaligen Aquarium und war Winter und die Heizung ist zweimal ausgefallen. Oh. Und da hat man in die Runde geguckt, Mensch, wollen wir das denn weiter so mit Jacke hier im Aquarium machen? Und irgendwann gingen dann die Blicke auf mich und
mein Kaffee ist beheizt.
Ja, so war das dann. Ging relativ ruckzuck, ohne große Vorbereitung.
Ich habe das Gefühl, dass Sie ein politischer Mensch sind, der sich, wie Sie sagen, selbst über das eigene Gewerk, über den eigenen Tellerrand hinaus im wahrsten Sinne des Wortes interessiert. Nicht nur, weil Sie jetzt ja Handwerkskammervertreter sind. Sie haben sich auch immer auch mit Nachhaltigkeit, mit Slow Food beschäftigt, also mit dem, was Sie umgibt. Würden Sie sagen, Sie sind ein politischer Mensch? Also abgesehen mal von der HWK-Geschichte, also dass Sie jetzt Kammervertreter sind?
Ich glaube, dass grundsätzlich jeder Mensch ein politischer Mensch ist. Plus eben der Horizont oder das Spektrum ist unterschiedlich. Bei manchen ein bisschen enger, bei manchen ein bisschen weiter. Politischer Mensch, kann man so sagen, ja.
Weil Sie haben das Thema Nachhaltigkeit selbst angesprochen, spielt das für Sie eine Rolle? Können Sie das tatsächlich leben oder ist der finanzielle oder wirtschaftliche Druck tatsächlich so groß, Sie sagen, Kinder, ich kann das mit dem Thema kann ich mich nicht beschäftigen?
Ist überhaupt kein Problem. Ist überhaupt kein Problem. Gerade bei Grundnahrungsmitteln, wenn man jetzt mal so Brot, Brötchen und sowas als Grundnahrungsmittel mal vereinfacht so definiert, der technologische Aufwand, der handwerkliche Aufwand, die Verarbeitung, das ist identisch. Also wir würden das sowieso nicht anders machen. Das machen wir schon so, wie es mein Großvater gemacht hat. Ich finde, ich kenne keine bessere Variante, Brot herzustellen. Ich werde auch einen Teufel tun, daran was zu ändern. Und jetzt ist halt nur noch der Kick dann, dass man sagt, wenn man schon diesen Aufwand des handwerklichen Herstellens betreibt, warum dann nicht auch noch mit regionalen Zutaten und warum nicht auch noch mit ökologischen Zutaten? Und schon ist die Nachhaltigkeit und das ganze Paket geschnürt. Nochmal zum Kaufmännischen. Das Bio-Getreide oder das Bio-Mehl, das kostet im Einkauf das Doppelte vom konventionellen. Ja gut, beim Fleisch würde das eine Rolle spielen, wenn der Verarbeitungsgrad gering ist. Also das Fleisch, das wird ja in der Theke dann nur gekühlt und vielleicht zu Wurst verarbeitet. Okay, da hat man ein bisschen Verarbeitung dran. Dann ist das doppelte Verkaufspreis viel. Wir haben aber einen hohen handwerklichen Aufwand, sodass der Wareneinsatz, der Materialeinsatz, also nicht über 15, auf keinen Fall über 20% kommt. Schlägt sich am Produkt am Ende als nicht mehr als 10% nieder. Wenn also das Produkt konventionell ist, 10% billiger als das Bioprodukt.
Das heißt, es wäre eigentlich einfach im Konditorei- oder im Bäckerhandwerk nachhaltig bio und fair zu produzieren?
Wenn man grundsätzlich schon handwerklich produziert, ja.
Sie haben das gelernt an vielen Orten, da würde ich gerne mal kurz drauf eingehen. Sie haben angefangen im Fichtelberghaus in Oberwiesenthal, da haben Sie Wintersportler bekocht.
Meine erste Gesellenstelle.
In Oberwiesenthal.
Also direkt oben auf dem Fichtelberg. Das ist ja inzwischen auch schon wieder abgerissen, ich glaube sogar abgebrannt. Also das war eine tolle Zeit. Ja, immer schon so eine Affinität zum Wintersport und zum Skifahren. Und damals war das, im Westen hat man Freestyle dazu gesagt, also Trickskifahren. im Osten.
Was für ein Ding, Trickskifahren? Ja,
also das sind so Figuren auf Skiern machen.
Das, ja, haben Sie gemacht?
Das habe ich gemacht. Und das war eine ganz junge, zu DDR-Zeiten musste man ja da Sektion zu sagen. Und das durfte also auch nicht Trickski heißen oder Freestyle, sondern das musste Ski-Akrobatik heißen.
Also wir hatten auch keine Aerobic, sondern wir hatten Popgymnastik.
Ja, genau. Also da gab es immer so, man wollte es vom Westen nicht nachmachen, nicht 1:1. Wir sind ja auch Brett gesegelt und nicht gesurft.
Ach so. Ja. Na gut, ich vergaß. 82 bis 84 war das, dann sind Sie in den Cecilienhof nach Potsdam im Metropolhotel Berlin. Das war schon ein Ding, oder?
Also ich hatte ja dank meiner hervorragenden Lehrausbildung und dann dem Erfolg,
bester Lehrling der DDR,
hatte ich ein super Zeugnis und wie so ein Freibrief für namenhafte Hotels, Gastronomiebetriebe. Ich habe mich beworben und ich bin genommen worden. Also da bin ich ja verwöhnt von der Seite.
Und dann haben Sie gesagt, gehe ich mal nach Budapest. Was haben Sie denn dann in Ungarn gemacht?
Naja, das ist so ein, da muss man ein bisschen weiter ausholen. Also ich war im Sezilienhof angestellt. Das war ja VEB Reisebüro der DDR. Also das hat zu diesem, wie heute würde man vielleicht Konzern sagen, gehört. Wie Interhotel war die andere große Gruppe. Und da sind dann, nachdem ich ein Jahr ungefähr da im Betrieb war, sind Renovierungsarbeiten, also nicht, weil ich da so geschwänzt habe, Renovierungsarbeiten notwendig geworden. Der Betrieb wurde für ungefähr ein Jahr geschlossen und die Verträge blieben aufrecht und mir wurde so ein Sonderposten zugespielt. Ich bin immer da eingesetzt worden, wo gerade Not am Mann war, wo irgendwie größere Aufträge waren. Und dann kommen eben die verschiedenen Hotels, auch Valuta-Hotels wie Metropol in Berlin und auch in Ungarn, diese Einsätze, die
muss
kommen
zustande. Sagen,
die sind immer nur eine Woche gewesen oder 14 Tage.
Valuta-Hotel, das waren die, da wo mit Westgeld bezahlt,
genau,
wurde, die Westgäste da waren.
Ja, nur für Westgäste, ja, das war alles Valuta möglich. Mhm. Und das hat natürlich auch diese Spannung dann erzeugt, dass im elterlichen Betrieb, im traditionellen Handwerksbetrieb, Mangelwirtschaft eingezogen ist und nicht mal Marmelade verfügbar war.
Oh.
Und, oder?
Das heißt, Kaffee Lobenstein und die Bäckerei Lobenstein ist schon älter als Sie. Das heißt, es ist
1935 von meinem Großvater gegründet.
Mhm. Zurück zu Ihrem Werdegang, dann Sheraton Hotel Frankfurt am Main bis 92. Was war das für ein Hotel in Wiesbaden als Chefpatissier? Was haben Sie da gemacht?
Naja gut, das ist ja dann, das sind die unterschiedlichen Posten, die werden so nach diesem Küchenfranzösisch bezeichnet. Und da ist man eben Kommi, wenn man einsteigt. Und dann gibt es Demi-Chef, Chef de Party, Chef-Patissier. Das wären dann so, das ist so die Hierarchie, die auf den Küchenposten herrscht.
1994 haben Sie die Meisterprüfung in Salzburg gemacht, mit der Note sehr gut. Ist Salzburg, Österreich, sagen die, das Herz oder das Hirn, die Seele der Konditorei oder der Bauch?
Also das ist, vielleicht ist es ein Klischee, aber für mich war das immer so ein Sehnsuchtsort. Ich wollte immer irgendwo hin, wo, vielleicht auch deshalb, weil die Konditorei da eben sehr hoch gesellschaftlich sehr hoch angesiedelt.
Durch die Kaffeehauskultur, oder?
Ja, durch die Tradition. Also das fängt schon bei so einem Kaffeehaus-Kellner an. Das ist eine Persönlichkeit. Ja. Also auch in der Gesellschaft vom Stellenwert ganz weit oben. Überhaupt Handwerk in Österreich, in der Schweiz viel geachteter, als das in Deutschland ist.
Das ist ein schönes Stichwort für den nächsten Themenblock, aber wir gehen natürlich in Ihrem Werdegang nochmal weiter. Sie haben dann, nachdem Sie die Meisterprüfung gemacht haben, 95 zusammen mit Ihrem Vater das Café Lobenstein neu gegründet oder wie muss man sich das vorstellen?
Ja, ich muss jetzt nochmal zurück, weil da ist noch eine wichtige Station, die haben Sie scheinbar nicht da mit auf dem Zettel.
Nee.
Ich bin dann in Pakistan, in Karachi gewesen.
Ich kann ja nicht alles wissen, ja.
In Karachi? Im Auftrag der Austrian Trade Commission, also in dieser Österreich Zeit, in der Salzburg-Zeit, wollte die österreichische Regierung die Beziehung zu Pakistan ein bisschen aufpolieren, kann man sagen.
Mit Süßigkeiten?
Nee. Wir waren das Rahmenprogramm. Also die hatten Spritzgussmaschinen und so Holzbearbeitungsmaschinen, die Österreicher, die sie gern verkaufen wollten. Und die wollten meines Wissens Baumwolle und Holz einkaufen. Und so sollte da eben das ein bisschen charmanter gemacht werden. Und in dem Sheraton in Karachi, da war eine Räumlichkeit unbesetzt und da hatte man die Idee, ein Wiener Kaffeehaus oder ein österreichisches Kaffeehaus zu installieren. Ja, und da kam
da kommt
man
der Erfurte und macht das Wiener Kaffeehaus.
Ja, das ist ja das Verrückte gewesen. Ich bin ja auch noch Ostdeutscher gewesen, also Und habe mich dann dort als Österreicher ausgegeben. Das ging nicht anders. Wobei das
Witzige, deswegen steht das nicht im Lebenslauf, weil Sie sagen,
als nee, eigentlich mache ich da keinen Hehl draus. Aber ich habe, das muss ich sagen, bin unter österreichischer Flagge gelaufen. Aha. Das also, Verrückte war, dass der Pakistani jetzt ja nicht so bereist wie der Deutsche vielleicht auch aus finanziellen Möglichkeiten heraus dieses Austria und Australia immer verwechselt hat. Und ich war ja nun als Weiser, gut, da habe ich schon irgendwo, aber das Australia ist ja dem Pakistani viel näher als das kleine Austria. Und man hat mich immer nach Australien verortet.
Der australische Ostdeutsche, der hochstaplerisch den Österreicher gemimt hat. Und das ist ja
aber eine kuriose Geschichte. Nichts anderes als Apfelstrudel und Sachertorten macht.
Herrlich. Also das ist haben wir vergessen, das muss ich mir auf jeden Fall noch aufschreiben. Und dann kam aber die Neugründung der Konditorei. Oder wieso eigentlich Gründung, wenn es das Ding seit 35
Jahren gab? Den Backbetrieb, den gab es seit 1935.
Also reine Bäckerei, oder?
Reine Bäckerei. Und das ist eigentlich ganz einfach, das ist auch nachvollziehbar. Meine Eltern, die hatten ja den Betrieb geführt und sicherlich auch dem Wunsch sind sie gefolgt, dass ich Wanderschaft machen will und gucken. Aber dann waren auch Investitionen am Haus nötig und es war ja kein Osten mehr dann in Erfurt. Also,
Und eine Junge kommt zurück und übernimmt das Ding.
Naja, genau. So, da war einfach die direkte Anfrage, sag mal, wie stellst du dir deine Zukunft vor? Hier im Haus müsste ein bisschen was gemacht werden. So eine Baufinanzierung, die läuft da über 25 Jahre und so, also ich wünsche meinen Eltern das ewige Leben, aber da muss man dann eben auch mal drüber nachdenken, wie das geht und muss dann eben mit der folgenden Generation auch besprechen, die dann eben auch abzahlt.
Ja, so ist das gelaufen und seitdem gibt es die Konditorei Lobenstein, Kaffee Lobenstein. Über das Handwerk, über den Stellenwert des Handwerks, Herr Lobenstein hat eben gesagt, dass es in Österreich und vielleicht auch in der Schweiz hier das Handwerk nochmal einen anderen Stellenwert hat, werden wir gleich weiter besprechen mit dem Präsidenten der Handwerkskammer Thüringen. Ich könnte noch ewig über süße Teile und den Unterschied zwischen Plunder und Hefeteig sprechen und Sauerteig, aber das machen wir vielleicht später mal oder am Ende der Sendung. Aber wir müssen natürlich über das Handwerk reden mit Stefan Lobenstein. Er ist Präsident der Handwerkskammer Erfurt und Vorsitzender des Handwerkertags. Ich habe immer gedacht, es gibt eine Handwerkskammer Thüringen, aber Sie sind Präsident der Handwerkskammer Erfurt. Ist das soweit erstmal richtig?
Gut, jetzt so, damit es vielleicht verständlicher ist. Thüringen teilt sich in drei Kammerbezirke, wie die damaligen DDR-Bezirke waren, so ungefähr.
Ja. Suhl, also, Gera, Erfurt.
Ja, Eisenach ist jetzt nach Suhl gerutscht und dafür ist der Ilm-Kreis nach Erfurt gerutscht. Damit man eine Vorstellung hat, der Kammerbezirk Erfurt hat 15.300 Mitgliedsbetriebe, 15.300 Handwerksbetriebe und in Gesamtthüringen gibt es ungefähr 32.000. Also sagen wir mal grob geschätzt, die Hälfte ist im Kammerbezirk Erfurt organisiert.
Und die müssen bei Ihnen Mitglied sein, das ist eine Zwangsmitgliedschaft.
Ja, Zwangsmitgliedschaft klingt immer so ein bisschen schwierig, ein bisschen sperrig.
Wow, ich habe von Handwerkern gehört, die sagen, bei denen muss ich Mitglied sein.
So, was machen die eigentlich? Aber das ist so ähnlich, wie man in einem Staat Zwangsmitglied ist, also eine Staatsbürgerschaft. Und
Steuern zahlen auch.
Ja, also, da muss man immer das Gute drin sehen, weil die Kammer macht ja auch viel für ihre Betriebe.
Wie geht's dem Handwerk? Ich habe mich letztens mit einem Handwerker unterhalten, mit einem Tischler, der sagt, naja, die Probleme, die Bayern und Baden-Württemberg vor 20 Jahren hatten, die haben wir jetzt. Wir finden keine Leute mehr, die Ausbildung machen. Die jungen Leute wollen lieber im Büro vom Computer sitzen und wollen kein Handwerk mehr lernen. Und das Handwerk ist auch nicht gut angesehen. Also wie Sie beschrieben haben, in Österreich, vielleicht auch in der Schweiz, hat das Handwerk noch einen anderen Status, ein anderes Prestige und das Handwerk, naja, das ist halt früh aufstehen und körperliche Arbeit und das ist überhaupt nicht so sexy. Ist das eine schwierige Situation für das Handwerk, um das mal so ganz pauschal zu sagen?
Mit einem Satz gar nicht beantwortet.
Nee, wir haben mehrere Sätze Zeit.
Okay, ich fange mal mit dem ersten an. Wir machen ja eine Konjunkturumfrage zweimal im Jahr und die sagt kontinuierlich im Laufe der letzten Jahre eine Steigerung des Geschäftsklimaindex, das ist ja eine Messgröße, Steigerung der Auftragslage, Steigerung des Umsatzes, Steigerung der Mitarbeiter. Alle Ampeln sind auf grün Und wenn man jetzt diese Konjunkturumfrage als Grundlage nimmt, dann geht es dem Handwerk so gut wie noch nie seit der Wende. Ja. Also das ist ja ein Fakt.
Das um das nochmal zu bestätigen, das ist, haben zumindest so in der ganz subjektiven Warnung, bestätigen mir das Handwerker, mit denen ich mich unterhalte, sagen, ja, die Auftragslage ist klasse, wir können gar nicht alles erfüllen, die Auftragsbücher sind voll, wir müssen sogar Dinge absagen. Ja,
7,5 Wochen. Wenn man heute einen Maler bestellt, muss man 7,5 Wochen warten, bis er kann.
Soweit so gut, aber die Handwerksbetriebe und die meisten, mit denen ich mich unterhalten habe, die sagen, wir finden keine Leute. Wir sagen,
das ist ein Riesenproblem.
Wir finden keine jungen Leute, die Ausbildung machen und auch keine guten Handwerker mehr.
Das ist sehr verrückt. Es gibt eine Forsa-Umfrage, gerade bei Jugendlichen, bei Schulabgängern, also die klassische Zielgruppe für Azubis. Und da werden die Jugendlichen, die Kinder gefragt, was sie sich denn vorstellen von der Erwerbstätigkeit. Durchschaubare Strukturen, Mitbestimmungsrechte, einen Prozess von Anfang bis Ende begleiten, vielleicht am Ende auch was Haptisches haben.
Das wollen
die. Was Vorzeigbares, das wollen die. Und sie kriegen aber nicht das zusammen mit dem Handwerk. Also die Brücke fehlt. Genau das bietet Handwerk. Nirgends kann man so schnell Karriereleiter steigen wie im Handwerk. Vom Gesellen zum Meister zum Unternehmer. Das geht nirgends so schnell, in keinem Industriebetrieb. Und von der Sache her, das ist ja das Paradoxe. Die Jugendlichen, die wollen genau das. Die wollen Anteile haben an den Prozessen, an den Abläufen im Betrieb. Die wollen die Strukturen durchschauen und wissen aber nicht, kriegen nicht kommuniziert, dass das im Handwerk möglich ist. Deshalb haben wir vor 5 Jahren eine Imagekampagne gemacht, bundesweit. 50 Millionen Euro, 50 Millionen. Klingt unwahrscheinlich teuer, ist aber runtergerechnet auf alle Handwerksbetriebe 80 Cent pro Monat pro Betrieb. Also früher hat man gesagt, eine Bockwurst. Mhm. Und damit ist es wupp. Ist nix. Ja, und die Kampagne läuft gut. Nun kann man natürlich nicht von heute auf morgen das Ruder rumreißen und so ein Image aufpolieren. Auch mit 50 Millionen Euro nicht. Das ist ein langer Prozess. Das
ist ein gesellschaftliches Klima und langer Prozess. Genau. Aber Fakt ist, Sie können konstatieren, dass das Handwerk ein Imageproblem hat.
Das ist so, ja. Nicht in allen Branchen. Es gibt Branchen, die sind beliebter. Kfz zum Beispiel. Kfz-Mechatroniker wollen alle Jugendliche, das ist der Jungs-Traumberuf.
Echt?
Verrückterweise Friseurin ist der Mädchen-Traumberuf.
Ja, das schlecht bezahlt als Aufstockerin.
Ja, daran merkt man ja auch, die Finanzierung oder die Lohngeschichte bei den Friseuren ist immer in der Diskussion, immer Land auf Land ab. Und trotzdem wollen die jungen Mädels Friseurin werden. Daran erkennt man ja, dass da auch was Emotionales ist, dass man also sich auch selbst verwirklichen will, dass das Verdienen nicht das erste Kriterium ist, für die Entscheidung, einen Beruf auszuüben.
Nochmal zurück zu der Situation der Ausbildungssituation und auch zu der zu der Fachkräftesituation. Also ich habe mich mit dem Meister unterhalten im Tischlerhandwerk, der sagt, wir hatten das Problem in Baden-Württemberg und Bayern vor über 20 Jahren, dann kamen die gut ausgebildeten ostdeutschen Tischler, Handwerker, Schreiner, die kamen alle zu uns. Mhm. Und das gleiche Problem haben wir jetzt im Osten, ein paar 20 Jahre später, dass wir keine guten Leute kriegen, weil das mit der Ausbildung nicht gelaufen ist und weil auch, naja, die Bezahlung ist natürlich die eine Seite. Kann man das vergleichen?
Naja gut, das ist so ein nicht wirklich analytisch geguckt. Natürlich gab es vor 20 Jahren die Situation, dass im Osten alles zusammengebrochen ist und dass man natürlich gesucht hat, wie komme ich weiter. Das war auch ein Stück weit die Neugier, dass man gucken wollte, wie funktioniert es im Westen. Die Elektriker, die haben hier noch Aluminium verlegt, das war Kupfer im Westen Standard. Und so ist es über viele Branchen, auch in den Baubereichen und hat man geguckt, wie sind die neuen Technologien, wie wird das gemacht. Im Osten war man sicherlich in der Lage, gute Produkte handwerklich herzustellen. Und viele, ich weiß jetzt von einem Dachdecker, wie die ausbilden und wie die arbeiten, da haben die im Westen die Betriebe beneidet, weil die im Westen, ich weiß jetzt nicht so genau, wie das heißt, aber so eine Kehle, wenn ein Dach einen Innenwinkel hat, ja, dann hat man im Westen immer gleich ein Blech genommen, um das hinten zu machen. Und im Osten hatte man aber kein Blech und da hat man eben das durchgedeckt mit Ziegeln. Und das ist eine handwerkliche Technik, die im Westen verloren gegangen ist. Also so hat man viel ausgetauscht. Der Westen ist immer ein bisschen lauter gewesen und ein bisschen dominanter. Und wir hatten eben tatsächlich die Not, dass viele Betriebe, also viele große Betriebe eben dann nicht mehr existieren konnten, dass man sich im Westen umorientiert hat. Damit sind die viele Fachkräfte natürlich nach Bayern und, was Sie gesagt haben, Baden-Württemberg, glaube ich, gegangen. Aber unser Problem heute ist ja ein anderes. Das ist ja der demografische Wandel. Wir sind einfach viel zu wenige in der Gesellschaft. Die Kinder sind nicht geboren worden. Und die Schulabgängerzahl hat sich in den letzten 10 Jahren halbiert. Dazu kommt nochmal eine dramatische Entwicklung. Jeder will Abitur machen. Das sind ja nochmal der klassische Schüler ist bisher immer der gute Realschüler gewesen. Das war so die klassische Zielgruppe für eine Handwerksbewerbung. Mittlerweile hat sich das auch geändert, weil die Handwerksberufe auch anspruchsvoller geworden sind. So ein Elektrotechniker ohne Abitur ist da auch nichts mehr.
Mhm. Ja. Trotzdem, dann haben wir 60.000 Studienabbrecher und viel zu viele Leute, die eigentlich Abitur haben. Da ist was irgendwie aus dem Gleichgewicht geraten?
Ja, das denke ich auch. Wer dann die Hochschulreife hat, der will natürlich auch studieren. Wie wenn man einen Führerschein hat, will man auch Auto fahren. Mhm. Ja. Aber das hat was mit Berufsorientierung zu tun, denke ich.
Aber ist es dann mit einer Imagekampagne tatsächlich getan?
Na, also wir alleine
es geht
können
ja um,
das
es geht ja nicht nur um, eben, es geht um Wertschätzung auf der einen Seite, es geht um politische Rahmenbedingungen. Ja. Wir haben jetzt gerade Landtagswahl, kann Landespolitik da was tun? Da wird immer gesagt, also der Rückgrat der Wirtschaft ist der Mittelstand. Andererseits ist es so, dass die Steuerlast beim Mittelstand liegt, die großen Konzerne, auch multinationale Konzerne, keine oder wenig Steuern zahlen und die Steuerlast bei den Mittelständlern liegt und die ja sagen auch ausbilden. Mhm. Da könnte man sagen, auch der Mittelstand und das Handwerk hat ja der Politik gegenüber vielleicht nicht die ausreichende Lobby oder würde das zu weit gehen?
Oder ja, trifft es das? Immer ein bisschen auch auf die Ideologie an, die Parteien pflegen. Und
na, ich sag mal von der Seite des Handwerks, wo wir gar nicht über Ideologie reden, aber über politische Rahmenbedingungen.
Also oftmals sind es ja kleine Gesten. Wir haben ja nun auch Wahlforen, wo wir die Fraktionen, die im Thüringer Landtag vertreten sind, einladen oder Vertreter der Fraktionen einladen. Meistens sind es die Vorsitzenden oder die wirtschaftspolitischen Sprecher oder eben die kompetenten Leute. Und jetzt gab es so eine Idee mit einem Meisterbonus. Ja? Also dass man einfach die Meisterqualifikation, den Abschluss, den Meisterbrief nochmal besonders honoriert. Und das machen die Bayern sehr erfolgreich. In Sachsen ist es jetzt auch, die Sachsen haben ja auch Wahlkampf, die sind ja 14 Tage früher, glaube ich, als wir. Und auch da ist es ein Thema, in Mecklenburg-Vorpommern ist es ein Thema, dass man einfach nur signalisiert, ja, ihr seid willkommen, ihr Meister, ihr Unternehmer, ihr Mittelständler, zukünftige. Ja. Oftmals wird das ja gar nicht vermittelt, dass das ein anstrebenswerter Beruf ist, Unternehmer zu sein. Ganz schnell gerät mir da auch so ein schiefes Fahrwasser, so in Richtung Kapitalist und so. Ja. Aber das ist ja alles Quatsch, weil wir sind ja Persönlichkeiten, die Verantwortung übernehmen und die wertschöpfend tätig sind. Also wir können ja nicht alle nur verwalten wollen.
Ja, trotzdem aber die Frage, Steuerpolitik und Rückgrat oder politische Unterstützung des Mittelstands, des Handwerks. Die Steuerpolitik, da würde mir das genau das einfallen, dass die Großen wenig Steuern und Steuervermeidung hinbekommen und die größte Steuerlast liegt beim Mittelstand und beim Handwerk?
Also wir müssen halt gucken, dass die Rahmenbedingungen fürs Handwerk stimmen und dass man jetzt nicht zu stark manipuliert. Und ich bin ja ein großer Freund von erneuerbaren Energien, aber wenn man jetzt in einen Standort und in eine Entwicklung dann investiert und dann geht es doch nach China, dann ist das Geld natürlich weg. Ja. Und man muss auch mal gucken, wer durch eine Krise die Wirtschaft aufrechterhält und wer an seinen Beschäftigten festhält. Und das ist definitiv klar im Handwerk. Ja. Das heißt, der Familienbetrieb heißt das ja nicht, weil Vater, Mutter, Kind ist, sondern weil eine familiäre Atmosphäre ist und weil man Rücksicht aufeinander nimmt. Und also weil man zusammen einen Prozess begleitet und die Sorgen und die Ängste des anderen versteht und aufeinander zugeht. Das nützt überhaupt nichts, wenn ich jetzt Freizeiten schaffe für Kinderbetreuung oder für Elternzeit, sondern man muss die Probleme tatsächlich bewegen. Und das Handwerk, das ist so eine stabile Säule in der Gesellschaft, das muss auch wertgeschätzt werden. Und das ist die Aufgabe der Politik.
Also kleinteilige Wirtschaftskreisläufe, die eben stabiler sind als Großkonzerne, die auch mal zusammenbrechen oder mal komplett weggehen, wo mehrere tausend Arbeitsplätze wegfallen.
Ja, wenn die Energie zu teuer wird, da gehe ich eben woanders hin als Industrie. Ne? Wenn das nicht mehr rentabel ist oder wenn die Personalkosten zu hoch werden, weil die Bedingungen sich ändern, Das geht im Handwerk ja überhaupt nicht.
Wie können wir nun die Kurve kriegen? Also Sie sagen, wir haben ein Imageproblem, die Rahmenbedingungen sind nicht optimal. Und wie können wir die Kurve kriegen, dass auf der einen Seite Menschen nach Erfurt kommen, wir brauchen nach Thüringen kommen, wir brauchen 200.000 Menschen, Zuwanderung ganz dringend, es braucht eine Willkommenskultur, dass überhaupt dieser demografische Wandel, der tiefe Löcher reißt, dass der nicht zur Katastrophe wird. Und andererseits muss ja auch wieder ausgebildet werden. Das ist eine Mammutaufgabe, ein Riesending. Eigentlich könnten Sie Ihren Job als Lobbyist hauptamtlich machen, oder?
Also ich glaube, das Allerwichtigste ist Berufsorientierung. Wir müssen wegkommen davon, dass in den Schulen nur noch Textverständnis vermittelt wird und das Durchdringen von Formeln, sondern wir müssen auch wieder zum Haptischen kommen. Wir müssen auch diese komplette Berufsgruppe wieder mit Wert unterlegen. Also das ist nicht das A und O, dass man Textverständnis und Formelverständnis hat. Das braucht man in der Erwerbstätigkeit. Ja gut, man braucht das, aber viel wichtiger ist ein Dreisatz und geradeaus schreiben können. Ja? Und dann geht es um die Berufsorientierung, dass man vermittelt bekommt, dass in der Erwerbstätigkeit eben jede Arbeit möglichst eine Eins werden muss. Ja? Das ist bei vielen Schulabgängern, die ins Praktikum kommen, überhaupt nicht angekommen, dass diese Leistungserwartung, dass die eine kontinuierliche, regelmäßige Leistung abliefern müssen. Also viele denken so, wie der Lehrer gesagt hat, ja so, jetzt hast du aber eine 4 gemacht, nächstes Mal muss besser werden. Ja, wenn das Erdbeertörtchen eine 4 ist, dann ist es nicht verkäuflich. Mhm. Ja, so einfach ist das.
Das wird ja vor allen Dingen nur eine 1, wenn man das den Beruf als Berufung versteht, auch Spaß an der Sache hat und das gern macht und nicht nur einem Druck nachgibt, einem Leistungsdruck. Wie kann man das hinbekommen, dass Handwerk und Beruf zur Berufung wird und Spaß macht und Leidenschaft dabei ist? Denn da werden ja die Dinge einfacher, oder?
Ja, aber es ist doch nicht nur Spaß.
Von Spaß habe ich nicht gesprochen.
Naja,
Leidenschaft.
Leidenschaft, okay. Alles gehört dazu. Aber es gehört doch so eine Grundeinstellung dazu, dass es eben nicht nur Spaß ist, sondern dass man Teil der Gesellschaft ist und dass man nicht nur erwarten kann, sondern dass man auch einbringen muss. Daran mangelt es mir.
Das ist jetzt eine große philosophische, gesellschaftliche und eigentlich auch politische Frage, wo wir eigentlich schon weg vom Handwerk sind.
Da müssen alle mit ran, weil so wie es jetzt läuft, ist schwierig.
Was läuft da schwierig?
Naja, wir haben doch Ressourcen im eigenen Land. Wir könnten doch Jugendliche begeistern für die Werkbank. Es gelingt uns eben nicht. Ne?
Es gibt keine, also das habe ich auch letztens gehört, es gibt keine Tiefbauer mehr. Also keiner will das mehr machen, der Beruf des Tiefbauers und irgendwann.
Auch Fleischer. Es ist doch so, Mensch, das kann doch auch ein ordentlicher Beruf sein, ein schöner Beruf. Wir schwärmen immer von unserer Thüringer Wurst, das Eichsfeld und Thüringer Bratwurst. Wir machen Werbung damit. Und die Gastronomie ist da auch ein super Beispiel. Wir definieren uns doch über unsere Küchen- und Kochkultur. Und keiner will es machen. Das ist doch verrückt.
Ist verrückt. Also das heißt, geht's aber. Das heißt, eine Imagekampagne ist das eine und die Rahmenbedingungen sind das andere. Müssen wir mal erklären, was der Unterschied zwischen Plunder und Hefeteig ist.
Na, also da ist so viel dazwischen. Also, sagen wir vereinfacht gesagt, es gibt drei Arten der Lockerung von Teigen und Massen von mir aus auch. Biologische, chemische und physikalische. Die biologische Lockerung, da kommen wir jetzt zum Hefeteig, wäre eben der Hefepilz. Und die physikalische
Lockerung. Der braucht am längsten, oder?
Am längsten.
Nicht? Ich dachte, da muss man früh aufstehen, damit man den Hefeteig ansetzt.
Nein. Machen wir es mal. Ich versuche es mal ganz vereinfacht zu sagen.
Für mich, richtig, ne?
Ja, genau. Und für alle anderen Zuhörer auch. Die physikalische Lockerung wäre zum Beispiel das Einarbeiten von Luft mittels Anschlagmaschine, ja? Also Schneebesen arbeitet Luft ein. Und die Luft dehnt sich beim Backen aus. Das wäre auch eine Form der Lockerung. Oder eben das Einarbeiten von Fettschichten. Das klingt jetzt so nicht für die Diätbewussten, die müssen jetzt mal weghören.
Fett macht nicht fett, nein. Das ist auch nur ein Irrtum. Ne? Also die Kohlenhydrate machen dick.
Fett ist ja Geschmacksträger. Das ist ja ganz wichtig, dass Fett dabei ist. Und man kann das Fett, Butter, sagen wir mal, damit es dann noch mal ein bisschen leichter zu greifen ist, mache ich das, die Butter gleich in den Teig und knete sie mit unter, dann ist sie im Teig eben weg. Oder ich kann sie separat in den Teig einziehen, also mittels dünner Schichten. Am Ende sind das beim Blätterteig 144. Es klingt jetzt so, als wäre es eine Wahnsinnsarbeit, aber das geht auch mit einer gewissen Technologie, multipliziert sich dann immer das schnell. So, und der Plunder ist eine Kombination aus biologischer Lockerung, Hefe, und physikalischer, wie beim Blätterteig, Einarbeiten von Fettschichten.
Ach so, also das heißt, ein Plunderteig ist auch ein Hefeteig, nur mit
eingearbeiteten Fettschichten, also eine Mischung aus einem Kuchenteig und einem Blätterteig.
Endlich hat man, ich habe nämlich letztens mal einen Bäcker, der konnte mir das nicht so richtig erklären, wie sie es jetzt, verstehe. Okay.
Keine Namen
jetzt. Und der Sauerteig, das ist jetzt nochmal das?
Sauerteig sind Milch- und Essigsäurebakterien, also auch eine biologische Lockerung. Und die vermehren sich, aber da aufpassen, nur Roggenmehl.
Wieso?
Das ist so eine Teighygiene. Weizenmehl hat im Sauerteig nichts zu suchen. Man kann natürlich aus dem Sauerteig dann, wenn man sich vorher die Mutti weggenommen hat, ja, also das Stück, das Anstellgut, sagen wir dazu.
Anstellgut heißt Mutti.
Naja, ich sag doch mal für alle verständlich. Wenn ich jetzt Anstellgut sage, dann.
Ist klar.
Also ein Teil wegnehmen, das praktisch sauber ist, also nur Roggenmehl drin. Dann kann ich aus dem Verbleiben, aus der großen Menge Sauerteig, Mischbrot herstellen, sprich Roggen und Weizenmehl darf dann da rein.
Abschließend noch, wir versuchen mal die ganzen echten Bäcker in Erfurt noch zusammenzukriegen.
Vergessen wir jemanden und dann werde ich nicht froh.
Ich kann es ja machen. Also okay. Weißleder, ja. Bäcker Rot.
Ja.
Wie geht's weiter?
Ich glaube, Stelzner gibt's noch.
Stelzner gibt's noch. Dann
Fritsch gibt's noch.
Fritsch, genau.
Wamser gibt's.
Wamser. So, aber würden Sie Bauer? Sich als Bäcker, Bäcker Bauer natürlich. Und ja. Bäcker mit E?
Bäcker, da gibt's zwei Bauer am
Gotha. Bäcker Bauer, Bäcker mit E geschrieben, mit CK.
Ja.
Ne?
Bäckers,
auch noch ein echter Bäcker, oder?
Das kann ich nicht verlässlich sagen. Also ich konzentriere mich auf meine Produkte.
Wir könnten jetzt die Kette weitermachen, aber das sind so die mir jetzt einfallen.
Also 10 werden es, glaube ich.
Also 10 werden es und die und das kann Erfurt auch verkraften und das, die werden sich auch hoffentlich halten.
Ja, wir sind früher viel, viel mehr gewesen. Früher gab es ja in jedem Viertel gab es ja zwei Bäcker. Also bei uns waren ja Pfütze, Billhardt, Söhn, das war ja alles. Gab es ja alles.
Gibt es ein typisches Erfurter Bäckerei- oder Konditoreiprodukt? Also als ich nach Erfurt gekommen bin vor vier, also war in 88 oder so, da habe ich Prasselkuchen das erste Mal kennengelernt. Ist das typisch Erfurt?
Glaube ich nicht. Nein. Nee? Prasselkuchen ist.
Also jetzt der Begriff auch.
Also kann ich auch nicht wirklich sagen, ich kenne Prasselkuchen, na gut, ich kenne es eigentlich auch nur von zu Hause. Also, könnte schon sein, ja.
Könnte sein, ne?
Also was definitiv ist Erfurter Schittchen, also diese Form des Weihnachtsstollens.
Aber doch nur der Name, oder?
Ja, das ist nämlich, wir sind da ganz schwer dran zu recherchieren. Wir wollen das ja als geschützte geografische Angabe schützen. Das, markenrechtlich ist es geschützt. Also man darf nur Erfurter Schittchen zu dem Produkt sagen, wenn es die Anforderungen der Spezifikation erfüllt.
Ja, aber im Grunde ist es ein Stollen nur mit dem Namen Schittchen, oder?
Ja, und mit diesen Anforderungen eben an Mindestbestandteile der Rohstoffe.
Die Martinshörnchen, die ja nur an dem Martinstag verkauft werden, ist ja ein klassischer Plunderteig.
Haben wir
gelernt. Ein Plunderteig. Und auch ein typisches Erfurter Produkt.
Typisch
eigentlich.
Erfurt, weil da werden wir auch immer wieder gefragt, im Eichsfeld sind die komplett anders. Ja? Da sind das sowieso Mandelbögen, so tatsächliche Hörnchen. Ja? Und bei uns ist es so ein Plunderkamm.
Ja, das habe ich nämlich auch, als ich in Erfurt gekommen bin, wieso heißen die eigentlich Hörnchen? Das sind doch aber normale Plundertaschen.
Ist schon immer so gewesen.
Mhm. Und so soll es auch bleiben. Das ist Tradition und Tradition im Handwerk. Wenn Sie das nächste Mal kommen, Herr Lumsch, dann müssen wir mal über die ganzen Gewerke und über die, wie heißen die, Embleme? Nee, wie heißen denn diese?
Zunftzeichen.
Die Zunftzeichen, über die Zünfte müssen wir das nächste Mal reden.
Ja, hochinteressant.
Ja, das wollte ich eigentlich noch machen, aber die Stunde vergeht wie im Flug. Ich wünsche Ihnen für Ihr Kaffee, für das Handwerk, alles Gute, dass sozusagen das Image des Handwerks tatsächlich sich verbessert und Menschen in Ausbildung gehen. Wenn ich jetzt sage, ich habe jetzt die Sendung gehört, ich will mal jetzt irgendwie einen Handwerksberuf lernen, an wen kann ich mich denn wenden? Wo gibt es denn mal so einen Überblick, so eine Lehrstellenbörse oder irgendwas?
Handwerkskammer ist ganz einfach. Da gibt es auch eine Börse und da gibt es auch eine App, wo man gucken kann, was angeboten wird. Da sind ja über 100 Lehrstellen frei.
Also HWK Erfurt in die Suchmaschine eingeben?
Genau, und dann oder Handwerkskammer reicht auch schon.
Handwerkskammer Erfurt eingeben?
Ja.
Und kann ich irgendwo mal vorbeigehen und mich beraten lassen?
Ja, hier am Fischmarkt ist ja die Handwerkskammer Fischmarkt 13.
Im Gedelhaus?
Im Gildehaus, ja. Also das ist ja zum einen das Haus zum Breiten Herd und zum anderen Stötzel. Also diese große, prächtige Fassade durchs schmiedeeiserne Tor, erste Etage, Information, dort wird Ihnen geholfen.
Also bei der Handwerkskammer Erfurt direkt, wenn ich jetzt, wie heißt das immer, die Gasse zum Rathaus?
Gasse zum, ach so.
Die Postadresse?
Ja, das ist Fischmarkt 13.
Fischmarkt 13, ja. Direkt am Fischmarkt. Ja. Ja, wunderbar, kann man sich doch gut merken.
So, das ist das alles, was Handwerksverwaltung angeht. Und das moderne, zukunftsorientierte, innovative Handwerk, das ist in Bindersleben. Da gibt es ein großes Berufsbildungszentrum, wo alles vermittelt wird, was der Handwerker braucht. Erneuerbare Energien, Schließtechnik, alle Berufe, alles Kfz natürlich, auch Lebensmittel. Mhm.
Herr Lobenstein, wann sind Sie heute aufgestanden?
Um 3. Also um 3 war ich in der Backstube, 3:10.
Mhm. Na, dann müssten Sie eigentlich jetzt mal hinlegen zum Mittagsschlaf.
Ja, schön wär's.
Ja. Schön wär's. Im Gespräch der Präsident der Handwerkskammer Erfurt und Betreiber des Cafés Lobenstein, Stefan Lobenstein. Danke fürs Gespräch und Ihnen noch einen schönen Tag.
Ja, tschüss. Vielen Dank. Tschüss.